Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer, schön, dass Sie dabei sind an einem Abend, an dem es aus Berlin ganz frische Weltmeisterinnen zu vermelden gibt. Bei der Bahnrad-WM haben 3 Nachwuchsathletinnen im deutschen Team für ein ganz überraschendes Ausrufezeichen gesorgt. Gold für die deutschen Frauen im Teamsprint. Holger Gerska.
Was für ein Triumph. 2 Jahre nach dem letzten WM-Titel des Olympiasiegerinnen-Duos Miriam Welte und Christina Vogel stand wieder eine junge deutsche Mannschaft auf dem Thron der weltbesten Teamsprinterinnen. Lea Friedrich in der Qualifikation und später dann Pauline Grabosch und Emma Hinze sind nicht nur neue Weltmeisterinnen, sie verpassten auch den Weltrekord derart knapp, dass diese junge deutsche Mannschaft jetzt in der Favoritenrolle zu den Olympischen Spielen reist. Für die überragende Emma Hinze war es der erste WM-Titel.
Es fühlt sich an, als würde man irgendwie gerade träumen und dass es jetzt wirklich so geklappt hat, ja, ist eigentlich unfassbar gerade.
In den anderen Disziplinen haben die deutschen Teams zwar die Finalläufe verpasst, aber das Minimalziel Olympia durchweg erreicht. Das gilt auch für den Vierer der Männer. Die Mannschaft um den Berliner Theo Reinhardt fuhr im Kampf um den Einzug ins Finale volles Risiko und brach dann am Ende doch noch ein. Aber wichtig, das Tokio-Ticket ist gelöst.
Das haben wir super gemeistert, haben eine super Quali gefahren, neuen deutschen Rekord. Ja, in der ersten Runde wollten wir es riskieren, unter 50 zu fahren. Am Ende ist es nicht so gut gelaufen wie in der Quali, aber ich glaube, durchweg können wir mit unserem Viererergebnis erstmal zufrieden sein, weil wir einfach gezeigt haben, dass wir mit vorne dran sind.
In diesem Wettbewerb verbesserte der dänische Vierer den Weltrekord ebenso 2-mal wie die niederländischen Männer als Weltmeister im Teamsprint.
Im deutschen Fußball gab es seit heute Morgen nur ein Thema, das Klinsmann-Protokoll. Was klingt wie der Titel für einen Kriminalroman, ist eine Generalabrechnung von Trainer Jürgen Klinsmann mit seinem Ex-Verein Hertha BSC, abgedruckt in der Sportbild. Das Protokoll, das angeblich angefertigt wurde, um Hertha-Investor Lars Windhorst über die Zustände im Verein zu informieren, war so also für alle Welt zu lesen, inklusive Einzelbewertung der Spieler. Über Inhalt und die Reaktion des Vereins berichtet Jakob Rüger.
Herthas Manager Michael Preetz ist eigentlich ein zurückhaltender Mensch. Seinen deutlichen Worten verlieh das heute nur noch mehr Gewicht.
Das ist einfach nur perfide, das ist ungehörig.
Der Manager hat die Anschuldigungen von Ex-Trainer Jürgen Klinsmann vehement zurückgewiesen. In einem 22-seitigen Protokoll hatte Klinsmann sich zuvor ausführlich in Tagebuchform zu seiner 10-wöchigen Zeit beim Hauptstadtclub geäußert. Es war eine schallende Ohrfeige für Manager Preetz und Hertha-Präsident Werner Gegenbauer. Jahrelange katastrophale Versäumnisse des Managers, mangelnde Unterstützung für Spieler- und Trainerteam, Abtauchen in Krisensituationen, Besitzstandswahrung und keine Leistungs-, sondern eine Lügenkultur im Verein. Das nur ein kleiner Auszug der detaillierten Vorwürfe.
Wir haben ganz sicher alle hier bei Hertha BSC heute die Anschuldigungen und Vorwürfe unseres ehemaligen Trainers mit großer Betroffenheit zur Kenntnis genommen. Es ist ja auch so, dass im Prinzip keiner von seiner Kritik ausgenommen wurde.
Nur 2 Personen kritisiert Klinsmann nicht. Investor Lars Windhorst, an den das Dokument offenbar gerichtet war, und sich selbst. Kritik an der eigenen Arbeit, Fehlanzeige. Klinsmann und Hertha BSC, eine Beziehung, die nun nur Verlierer kennt.
Unstrittig ist, dass mit einer solchen Aktion der Verein Schaden nimmt. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ich kann nicht einordnen, ob es ein Putschversuch oder sonst was war. Wenn nicht, kann man höchstens feststellen, dass es nicht funktioniert hat.
Bei Hertha BSC wollen und müssen sie schnellstmöglich zurück zur Tagesordnung. Am Freitag wartet das so wichtige Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf im Kampf um den Klassenerhalt. Jürgen Klinsmann, der immer von Zusammenhalt im Abstiegskampf sprach, hat seinem ehemaligen Verein vor dieser Partie einen Bärendienst erwiesen.
Und wenige Wochen ist es erst her, da wurde Hertha-Spieler Jordan Torunariga Opfer rassistischer Beleidigungen. Die Vorfälle beim DFB-Pokalspiel gegen Schalke sorgten bundesweit für Bestürzung. Ein Funktionär des Landessportbundes Berlin hatte die Vorfälle in einem Online-Artikel jetzt verharmlost. Wir haben hier im Deutschlandfunk darüber berichtet. Heute Abend hat der Landessportbund Konsequenzen gezogen. Stefan Schattrath wurde mit sofortiger Wirkung als stellvertretender Leiter der wissenschaftlichen Kommission abgezogen. Die Entscheidung im Präsidium fiel einstimmig, teilte der Landessportbund mit. Und in der Handball-Champions League hat die SG Flensburg-Handewitt heute Abend die Gruppenphase mit einem Sieg gegen den slowenischen Meister Celje beendet. Norman Nave berichtet.
Erfolg im Jubiläumsspiel für die SG Flensburg-Handewitt. Der deutsche Meister gewann bei seinem 300. Europapokalauftritt in der Vereinsgeschichte gegen Celje am Ende verdient mit 29-26. Kurz vor der Pause konnte sich die SG in einer bis dahin ausgeglichenen Partie erstmals auf 3 Treffer absetzen und ließ sich trotz vieler Wechsel und dem zwischenzeitlichen Ausgleich für die Slowenen den Sieg nicht mehr nehmen. Bester Torschütze war Johannes Goller mit 8 Treffern. Mit diesem Erfolg wahrt die SG ihre kleine Chance auf den 4. Tabellenplatz, der im Achtelfinale Rückspiel das wichtige Heimrecht bedeuten würde. Allerdings können die Flensburger noch vom Team aus Aalborg überholt werden. Der dänische Meister bestreitet sein abschließendes Gruppenspiel allerdings erst am Sonntag.
Der Liga-Rivale Rhein-Neckar-Löwen hat am Abend auch einen Sieg gefeiert, 36-25 gegen das spanische Team aus Cuenca im EHF-Cup. Die Rhein-Neckar-Löwen haben einen neuen Trainer, nämlich Martin Schwalb, und der will dem Team jetzt seinen Stempel aufdrücken.
Erstes Ziel würde ich ausgeben, dass man uns erkennt, dass man weiß, dass die Rhein-Neckar-Löwen kommen, dass man das sieht, dass man das in der Abwehrarbeit sieht, dass man das im Gegenstoß sieht und dass man das im Angriff sieht. Und dass vielleicht der eine oder andere dann auch Respekt vor den Rhein-Neckar-Löwen hat, weil er sagt, oh, das machen die gar nicht so schlecht.
Fußball gespielt wurde heute auch, zwar ohne ein deutsches Team im Einsatz, dafür mit dem Aufeinandertreffen zweier Hochkaräter, Real Madrid gegen Manchester City. Matthias Friebe berichtet.
Lange passierte wenig in Madrid, kaum Chancen, viel Defensivarbeit. Am Ende aber jubelt Manchester City auswärts bei Real über einen 2-1-Sieg. Nach einer Stunde war Madrid noch durch ein Tor von Isco in Führung gegangen, als die Madrilenen eine Fahrlässigkeit in der Abwehr der Citizens eiskalt ausnutzen konnten. Dann aber köpfte zunächst Gabriel Jesus in Minute 78 zum Ausgleich ein, und als 4 Minuten später Carvajal Sterling im Strafraum zu Fall brachte, verwandelte Kevin De Bruyne den Vollelfmeter sicher zum 2-1-Siegtreffer. Ein Schock für die Königlichen, bei denen Toni Kroos auf der Bank blieb und Kapitän Sergio Ramos in der 86. Minute mit der roten Karte vom Feld musste. Manchester City gewinnt am Ende mit 2-1 und darf nun vom Viertelfinale träumen, an dem Tag, an dem der Club rechtliche Schritte gegen die von der UEFA verhängte 2-jährige Wettbewerbssperre eingelegt hat.
Und im zweiten Spiel empfing Olympique Lyon Juventus Turin. Das 1-0 für Lyon erzielte Lucas Toussaint. Sie war jahrelang eine der schillerndsten Persönlichkeiten ihres Sports. Jetzt hat die russische Tennisspielerin Maria Sharapova ihre Karriere beendet. Über die Gründe berichtet Tilko Gries.
Maria Sharapova hat auch ein Video mit ihrer Erklärung online gestellt.
How do you leave behind the only life you've ever known?
Wie lässt du das einzige Leben hinter dir, das du kennst? Wie verlässt du die Tenniscourts, auf denen du von Kindesbeinen an trainiert hast, das Spiel, das du liebst? Ich mache das zum ersten Mal. Bitte vergebt mir. Tennis, ich sage Lebewohl. Die heute 32-Jährige wurde 1987 in dem kleinen nordwestsibirischen Ort Nyagan geboren. Schon früh lernte sie Tennis und zog mit ihren Eltern Mitte der 90er Jahre nach Florida. Seither lag ihr Lebensmittelpunkt in den Vereinigten Staaten. Sharapova gewann im Verlauf ihrer Karriere alle Grand-Slam-Turniere, was nur wenigen Tennisspielerinnen gelingt. Da sie ihre russische Staatsbürgerschaft behielt, führte sie auch das olympische Team ihres Geburtslandes an, 2012 in London. 4 Jahre später, 2016, folgte der Tiefpunkt ihrer Karriere. Sie gestand ein, die Dopingsubstanz Meldonium über lange Zeit eingenommen zu haben. Nach einer Sperre kehrte sie zwar auf den Tennisplatz zurück, gewann aber kein großes Turnier mehr. Sharapova galt zeitweise als eine der Sportlerinnen der höchsten Einkommensklasse. Sie war auch Werbepartnerin zahlreicher Konzerne. Außerdem hat sie in ein Unternehmen investiert, das Süßigkeiten produziert.
Olympia ist noch 5 Monate weg. Der Fackellauf durch Japan beginnt aber schon in einem Monat. Wegen des Coronavirus denken die Organisatoren jetzt darüber nach, ihn zu verkürzen. Noch ist nichts entschieden. Anders ist die Lage im Shorttrack. Die Weltmeisterschaft im südkoreanischen Seoul ist wegen der Ausbreitung des Virus in dem Land abgesagt worden. In Deutschland rechnet der Gesundheitsminister nach den jüngsten Ansteckungen mit einer Epidemie. Deshalb wurden jetzt auch die German Open im Badminton, ein internationales Turnier in Mülheim an der Ruhr, abgesagt. Sebastian Auer.
Die Entscheidung, das internationale Badminton-Turnier abzusagen, ist nach Angaben der Stadt Mülheim erst heute Morgen gefallen. Begründet wird die Absage mit der plötzlich starken Verbreitung des Coronavirus in Europa, vor allem in Norditalien. Aber auch in Nordrhein-Westfalen ist seit gestern Abend bekannt, dass es einen Erkrankten gibt. Die Badminton German Open wären deswegen ein unkalkulierbares Risiko für Teilnehmer und Besucher gewesen, heißt es von der Stadt Mülheim. Die Absage eine Vorsichtsmaßnahme. Über 300 Sportler aus aller Welt und mehrere 100.000 Besucher wurden zu dem weltweit beachteten Turnier in Mülheim erwartet. Erst vor wenigen Tagen hatte der chinesische Badmintonverband sein Kommen angekündigt, da die gesamte Mannschaft gesund sei. Völlig unklar ist, ob und wann die German Open nachgeholt werden. Am Freitag will der Veranstalter weitere Details bekannt geben und auch klären, was mit bereits gekauften Tickets passiert.
Und die Dinge entwickeln sich schnell. Inzwischen gibt es weitere Erkrankte in Nordrhein-Westfalen. Alles Weitere zum Coronavirus in Deutschland können Sie in Das war der Tag erfahren hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Tschüss.